Barlando schließlich ab 16 Uhr dann der Klarinettist und Komponist Jörg Wiedmann im Gespräch über sein Leben zwischen Spielen und gespielt werden. Zwei Barlando-Stunden sind für ihn reserviert, den Composer in Residence des diesmaligen Lucerne Festival, Jörg Wiedmann. Soweit der Ausblick auf den Nachmittag und jetzt Einblick in ferne Welten. Astrophysiker stellen oft riesengroße Fragen. Wie sind Sterne entstanden? Wie eine Galaxie? Wie das ganze Universum? Klar, dass die Antworten auf solche Fragen unglaublich komplex sind und kaum endgültig sein können. Der Zürcher Astrophysiker Arnold Benz lässt sich dadurch nicht von seinem Forschungsgebiet der Sternenentstehung abbringen. Ein Schrittchen weiter wird nun wohl das durch den Weltraum schwebende Observatorium Herschel bringen, das im Mai gestartet ist und im Oktober erste Resultate zur Erde senden wird. Auch solche für Arnold Benz und sein Forschungsteam an der ETH. In dieser Wartephase zwischen Mai und Oktober hat Arnold Benz Zeit für ein Gespräch mit Sabine Rothach. Er erzählt vom Start der Herschel-Rakete, von seiner Zeit in den USA und von seinen theologischen Himmelsbetrachtungen. Und auch davon, dass er noch heute gern einfach in den nächtlichen Sternenhimmel schaut.
Arnold Benz, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie stehen vor dem jetzigen Spätsommer-Nachthimmel und müssten uns ein paar Dinge zeigen.
Natürlich ist der Mond immer ein sehr schönes Objekt. Man sieht die Mondberge, also die Krater, das ist sehr eindrücklich. Dann die Planeten, das wäre das Zweite, was man natürlich sofort beobachtet. Der Jupiter steht im Moment sehr schön und Uranus steht auch nicht schlecht. Und dann aber sind es auch die Galaxien, die man halt mit besseren Amateurgeräten schön beobachten kann und viel einfacher bedienen kann als die großen Forschungsinstrumente, wo man sehr beschränkt ist in der Zeit, die man bekommt, um sie zu verwenden.
Also das heißt, man muss da reservieren, neben ganz vielen anderen Forschern, die da auch hinwollen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Wenn die eigene Universität nicht so ein Gerät hat, dann muss man Gesuche schreiben. Also man muss nicht nur reservieren, man muss sich bewerben, man muss gewinnen in diesem Wettstreit mit anderen um Beobachtungszeit.
Diese Teleskope, diese riesen Beobachtungsgeräte befinden sich meistens in ganz menschenleeren, wüstenhaften Gegenden.
Ja, jene, die ich brauche, die sind weit weg. Bergspitzen, also Infrarotteleskope zum Beispiel, oder Submillimeterteleskope, aber auch Radioteleskope müssen weit weg von der Zivilisation sein. Das sind sehr entfernte Lokalitäten.
Wie fühlt sich das an? Ich stelle mir vor, wenn man da den unendlichen Nachthimmel über sich hat und um sich herum die leere Wüste, die auch eine Form von Unendlichkeit, wie fühlt sich das an?
Die Wüste ist das Entscheidende, dann hat es wenig Wasserdampf, das heißt, die Sicht ist ganz klar in den Sternenhimmel. Die Wüste und die Höhe, es kann auch Berge sein, also später noch die Kombination von beiden, dann ist es überwältigend. Das ist faszinierend und das hat mich auch eigentlich zur Astronomie gebracht, dieses direkte Erleben des Nachthimmels.
In Ihrem neuen Buch schildern Sie gerade so ein Erlebnis, das Sie als Jugendlicher hatten, als es tatsächlich in der Wüste mal einen Blick in diesen Sternenhimmel gab. Erzählen Sie.
Natürlich hat mich das schon früher fasziniert, also die Technik, die Raketentechnik, die Satelliten jener Zeit, dann auch die Physik. Ich habe selber Raketen gebraucht, ich habe Berechnungen gemacht, ich wollte Physik studieren, aber das entscheidende Erlebnis, dass ich Astrophysik machen will, das habe ich in der Wüste tatsächlich erlebt. Das ist die entscheidende Begegnung. Das Schöne in der Wüste, Sahara war es, ist natürlich, dass es auch warm ist dann in der Nacht, also man kann da liegen und in den Himmel träumen und man sieht auch im Süden sehr gut dann die südlichen Sternbilder, wo dann die überwältigenden Erscheinungen, die Haufen, die Nebel des galaktischen Zentrums sind. Also das sind diese unglaublichen Dunkelwolken, die auch die hellen und das alles durcheinander, das ist so ein überwältigendes Erlebnis, dass man direkt die Tiefe des Weltalls sehen kann, hat man das Gefühl, also man hat dann eine Art Tiefenschärfe, das ist das, was wir hier nicht haben. Und man kann das, wenn man das dann wirklich in Ruhe beobachtet, kann man natürlich schon sehr viel dabei erleben.
zwei Aspekte haben Sie jetzt betont, das Erlebnis, aber auch die Faszination für die Technik natürlich. Und dann möchte ich auf etwas zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie haben auch Raketen selber gebraucht oder gebaut. Wie muss man sich das vorstellen?
Da muss man sich einen 12-jährigen Knabe vorstellen, der Schwarzpulver kauft im Laden. Das war damals möglich, das ist heute undenkbar natürlich. Und man hat natürlich gesagt, das ist für den Vater, der Wurzelstöcke sprengen will. Und hat dann Röhren genommen und Schwarzpulver eingefüllt. Und dann sind sie auch manchmal geflogen und manchmal explodiert. Die Gescheiteren haben überlebt.
Sie haben es unterdessen und ganz aktuell mit ganz anderen Raketen zu tun, beziehungsweise Satelliten, die in den Weltraum geschossen werden. Herschel heißt Ihr aktuelles Projekt. Worum geht es da?
Das Herschel-Weltraum-Observatorium wurde gestartet im Mai von diesem Jahr und wird jetzt in Betrieb genommen. Es ist etwa fünfmal weiter entfernt als der Mond. Es ist aber kein Satellit um die Erde, es kreist um die Sonne hinter dem Mond, dort wo es kalt ist. Es ist ein Teleskop, das Wellen beobachtet, die zwischen den Infrarot- und den Millimeterwellen liegen, also elektromagnetische Strahlung, die man vom Boden aus nicht beobachten kann. Es geht vor allem darum, Wasser zu beobachten, aber also die Sternentstehung ist aus molekularem Gas und Staub. Und dieses molekulare Gas enthält relativ viel Wasser. Aber nicht Wasserstoff, sondern das Wasser, das H2O, mit dem wir die Zähne putzen. Und dieses Wasser hat eine ganz interessante Geschichte. Man kann es aber vom Boden aus nicht beobachten, weil es zu viel Wasserdampf hat in der Atmosphäre. Wir möchten also verstehen, wie das Wasser reagiert in diesem Zusammenhang von Sternentstehung, dann der Planetenentstehung. Natürlich, wir wissen, das Wasser ist dann auch für das Leben sehr wichtig. Es ist eigentlich eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Molekül, aber wir können es vom Boden nicht beobachten. Wir brauchen ein Weltraumobservatorium.
Was genau haben Sie an diesem Projekt mitarbeiten können?
Wir haben in der Schweiz Hardware entwickelt, also Teile eines Experiments. Wir haben den ersten Teil, den optischen Teil entwickelt, zusammen mit der Schweizer Industrie. Die hat das dann gebaut und das Flugmodell abgeliefert. Wir haben da eng zusammengearbeitet, auch mit elektronischen Geräten. Ein Verstärker wurde an der ETH gebaut und dann mit der Industrie zusammen in ein weltraumtaugliches Objekt umgewandelt, sodass es jetzt mitfliegt. Und dann haben wir auch Software entwickelt, um diese Daten dann für Astronomen vorzubereiten. Da waren auch Mitarbeiter der ETH und der Fachhochschule in Windisch. Und zusammen haben wir eine Pipeline entwickelt, dass also diese Daten dann herunterkommen und aufbereitet werden, sodass man Wissenschaft damit machen kann. Dann haben wir uns vorbereitet, wissenschaftlich. Ich habe schon seit 6 Jahren Doktoranden, die an Beobachtungen vom Boden aus arbeiten, um diese Daten dann zu ergänzen, was man am Boden beobachten kann, also andere Moleküle. Das macht man natürlich vom Boden aus. Und wir sind jetzt gespannt dann, wenn die Daten im Oktober dann kommen von diesem neuen Observatorium.
Und die Bearbeitung und Verwertung dieser Daten ist dann Ihnen und Ihrer Forschungsgruppe vorbehalten?
Also nicht alle Daten. Wir bekommen einfach durch unsere Mitarbeit einen Anteil daran. Okay. Wir haben unsere Objekte, also diese Sternentstehungsgebiete, die wir anschauen, das sind Gebiete relativ nahe, etwa 100 bis 300 Lichtjahre entfernt und auch etwas weiter entfernt, dann von großen, massiven Sternen bis 3000 Lichtjahre. Da gibt es andere, die dann weit entfernte Galaxien beobachten wollen, wieder andere. Zum Beispiel in Bern haben wir Leute, die dann den Mars, die Marsatmosphäre beobachten, also Planeten in der Nähe. Es gibt ja verschiedene Themen, die man mit einem solchen Observatorium bearbeiten kann.
Unser erstes Musikstück stammt von William Herschel. Kein Zufall, das Weltraumobservatorium heißt auch Herschel. Dieser Komponist war auch Astronom oder Astrophysiker. Von ihm hier ist die Sinfonie Nummer 12. Thank you.
Immer jeden Tag
dann, ja, es wahrscheinlich funktioniert das Ganze. Es ist ein unglaublich kompliziertes Observatorium. Ein ganzes Gerät, ein riesiges Teleskop, 3,5 Meter groß, mit drei Instrumenten an Bord. Jedes hat tausende von Komponenten. Und dass das alles funktioniert, das glaube ich eigentlich immer noch nicht so ganz. Aber ein Teil wird funktionieren.
Apropos unglaublich kompliziert. Ich lese nur mal so aus Freude an der Sprache ein paar Ihrer Fachgebiete vor. Sie haben die Spezialgebiete solare und stellare Physik, das geht gerade noch, also Sonne und Sterne geht, um das geht hier, Stern- und Planetenentstehung, von dem haben Sie erzählt, Hochenergie, Astrophysik, Sonnenwind, Supernovae, kataklysmische Variable, kosmische Gamma-Bursts, Radioastronomie und Röntgenastronomie. Ohne dass man das jetzt alles erklären muss und kann, es gibt einfach einen Eindruck, wie dieses Gebiet weit entwickelt ist und in andere Gebiete hineinreicht. Ich denke, da sind wahnsinnige Fortschritte passiert, seit Sie dieses Fach studiert haben.
Das ist in der Tat so. Es ist eigentlich in der Astrophysik alles zusammengekommen, was es nur gibt in der Physik. Alle verschiedenen Sparten von Elementarteilchenphysik, Hochenergie, Festkörperphysik bis zur chemischen, bis zur physikalischen Chemie eigentlich. Und das macht die Sache natürlich auch spannend. Man sieht natürlich, dass die Wirklichkeit, die uns in der Astrophysik entgegenkommt, eben viel komplexer ist als im Laboratorium. Im Laboratorium macht man ein einfaches Experiment. Man macht die Wirklichkeit zu etwas Einfachem, damit man sie dann erforschen kann. Aber in der Astrophysik können wir das nicht. Wir müssen das Ganze anschauen und sehen dann, dass das eben sehr viel komplizierter ist, als man sich zum Beispiel die Sternentstehung um 1700 herum, als Newton zum ersten Mal darüber nachdachte, gedacht hat.
Wie ist es eigentlich, wenn man Fragen auswählt? Ist man da völlig unabhängig? Man könnte denken, Astrophysik ist eine ziemliche Grundlagenwissenschaft, oder gibt es auch da nationale oder Industrieinteressen, die so etwas befördern oder auch verunmöglichen können?
Herschel beobachtet in einem Frequenzgebiet Wellen, die sonst noch nie eigentlich gebraucht wurden industriell. Es sind eben diese speziellen kurzwelligen Millimeterwellen oder eben langwelligen Infrarotwellen. Und es ist klar, dass die irgendwann gebraucht werden, wenn die Technologie entwickelt ist. Und da möchte man natürlich Vorarbeit leisten und die Astronomen, die praktisch auch mit Begeisterung und Faszination dahinter sind, das ist die Triebfeder für diese neuen Entwicklungen. Darum hat es relativ viel Geld verglichen mit den wenigen Astronomen, die es gibt, um neue Instrumente zu bauen.
Ist das für Sie eine Frage, ob diese Beobachtungen auch mal zu negativen Zwecken eingesetzt werden können, sprich zum Beispiel in einem Krieg?
Das wird wahrscheinlich nicht zu vermeiden sein. Das ist immer so. Bei jeder technischen Entwicklung kann man wahrscheinlich auch etwas Negatives daraus machen. Das ist allerdings etwas unwahrscheinlicher, also etwas weniger gut möglich in diesem Gebiet, weil man hier erstens nicht weit sieht. Der Wasserdampf in der Atmosphäre verhindert das. Es geht also eher um Kommunikation im Raum, im Gebäude, das mit diesen Wellen vereinfacht werden wird. Also man wird schnurlose Telefon vielleicht noch machen mit diesen Wellen oder andere Sachen, Computerkommunikationen innerhalb des Raums, in dem man arbeitet und so weiter. Es gibt Anwendungen in dieser Richtung, aber ich sehe nicht jetzt ein unmittelbares militärisches Interesse daran.
Höchste Zeit für unser zweites Musikstück. Es stammt von Josef Haydn, ist ein Presto aus dem Opus 77 Nummer 1. Wir hören es mit Juliette Hurel, Flöte und Hélène Couvert, Klavier. Thank you.
Hauptmusik mit Rat, das war mein Einstieg eigentlich in die Musik. Ich habe zwar als Kind Querflöte gelernt, 6 Jahre lang. Das war ein eher mühsames Unterfangen. Es war schwierig, den Ansatz zu finden. Die Lehrerinnen sind verzweifelt. Ich war wahrscheinlich auch nicht so fleißig. Und erst habe ich dann mit meiner Schlummermutter, damals im Studium in Zürich, wo ich das Zimmer hatte, anfing Hausmusik zu machen, so zwischen 9 und 10, war gerade noch toleriert bei den Hausgenossen. Da hat mich das reingenommen. Wir haben ab Blatt gespielt, es war nicht wichtig, dass der Ansatz richtig, also schön war. Man konnte einfach spielen und Fehler machen und das hat mich gelöst und hat mich auch für die Musik dann eigentlich frei gemacht. Und diese abendlichen Konzerte fast jeden Abend nach dem strengen Studium, das hat mich für die Musik begeistert.
Ihre Eltern haben Sie immerhin dazu angehalten, Flöte zu spielen, offenbar. Was haben Sie von Ihren Eltern sonst noch mitbekommen auf dem Weg?
Meine Eltern waren Mittelstand. Wir haben zuerst in der Stadt Winterthur, dann auf dem Land gewohnt. Mein Vater war Ingenieur. Meine Mutter war ziemlich kulturbegeistert, aber hat eigentlich wenig Zeit gehabt dazu und hat mich immer stark gefördert in allem Möglichen, von Musik bis zum Schulischen. Und ich habe eine sehr schöne Jugend gehabt, aber eigentlich Durchschnitt.
Und im Studium hatten Sie da Mentoren, von denen Sie noch Besonderes mitgenommen haben?
Wir haben in der Physik, an der ETH sehr gute Lehrer gehabt. Wir hatten auch in der Mittelschule in Winterthur einen sehr guten Lehrer, Physiklehrer. Der hat wahrscheinlich auch den Ausschlag gegeben, dass ich mich für Physik interessiert habe. Ja, das ist schon wichtig, dass es gute Lehrer sind, die Studenten animieren, selber etwas zu machen, selber Übungen zu lösen. Das ist die Gefahr, dass man die Übungen in der Physik zu wenig ernst nimmt. Man muss das richtig selber machen. Man begreift eigentlich die Physik nur, wenn man sie selber macht. Man muss selber Aufgaben lösen. Man muss sich die Antworten nicht geben lassen von den Kommilitonen. Man muss selber darauf kommen, dann begreift man es wirklich.
Da spricht nun wohl eindeutig auch der Physikprofessor aus Ihnen, der sich vielleicht nicht selten rumschlägt, das vielleicht nicht so ernst nimmt.
Das könnte sein, allerdings muss ich sagen, wenn einer das nicht macht, dann wird er die Konsequenzen selber tragen müssen. Also man muss schon Physik wollen. Das ist eine gewisse Überwindung, weil man das nicht geschenkt bekommt.
Sie haben in der Zeit, in der Sie studiert haben, nicht nur Physikalisches mitgenommen, sondern Sie sind auch in einer Zeit damals am Studieren gewesen, als die 68er-Bewegung voll am Laufen war. Sie sind dann auch in die USA gegangen für Ihr Doktorat, wo es auch sicher diese Flower-Power-Bewegung gab. Was haben Sie davon mitbekommen?
Ja, das war schwer, etwas nicht mitzubekommen. Das war natürlich mir völlig klar, was da passierte. Es war aber nicht so, dass ich sehr aktiv daran teilnahm. Wir haben zum Teil ein bisschen probiert, was passiert, wenn man protestiert. Ich mag mich erinnern an eine Feier, die wir gestört haben damals zum Zwingli-Jubiläum. Es war ein Reformationsjubiläum. Und wir haben damals gesagt, man kann das nicht feiern, man muss wieder reformieren, man muss wieder, nicht gerade Revolution, aber das muss eine Änderung geben, so kann es ja nicht weitergehen. Und diese Zeit hat natürlich auch abgefärbt, dann in den USA, ich war im 69, ging ich dahin über, um dort zu doktorieren. 69 war der Vietnamkrieg, es wurde gestreikt an der Universität, wir hatten also tagelang keine Vorlesungen, da musste man sich anschließen und ich habe dann auch miterlebt, wie diese Studentenprotestbewegung dann sich in Marihuana-Rauch aufgelöst hat und das selber zwar nicht mitgemacht, aber eher mit Abscheu eigentlich verfolgt, wie das dieser Protest ins Leere gelaufen ist. Allerdings hat das schon auch politisch einen Einfluss gehabt und dieser Vietnamkrieg war wirklich nicht nötig. Das war verloren und es war wahrscheinlich gut, dass diese Protestbewegung kam damals. Ja, das war sehr politisch, wahrscheinlich mehr als heute.
Aus den USA stammt unser nächstes Stück, ein Gospel.
Oh, happy day! Oh, happy day!
In der Kultur und in der Musik, aber das hat mich gerade auch fasziniert natürlich.
Können Sie sich vorstellen, was Sie denn für diese Schwarzen waren, mit denen Sie Kontakt hatten?
Wir waren wahrscheinlich so exotische Vögel, die man nicht richtig einordnen konnte. Die wussten ja kaum, wo die Schweiz lag. Von den USA weiß das nicht jeder, und besonders in dieser Schicht damals nicht. Also wir waren ziemlich merkwürdig, aber wir wurden sehr, sehr warm empfangen. Also das ist unglaublich, wie gastfreundlich die waren. Sie haben uns da beschenkt zur Geburt dann auch und haben uns in allen möglichen Situationen dann mit Süßigkeiten und anderen Leckereien aus ihrer speziellen Küche beliefert. Das war sehr, sehr freundlich und sehr einladend.
Haben Sie in der Folge dann mitverfolgen können, wie sich das gelockert hat, wie die Emanzipation der Schwarzen fortgeschritten ist?
Es war damals gerade so die Situation, als die Schwarzen sich wehrten und zur Integration schritten. Martin Luther King wurde ermordet dann und so weiter. Es waren schon noch dramatische Momente. Es gab auch eine Situation dann, wo junge Schwarze dann nichts mehr mit Weißen zu tun haben wollten. Das war für uns dann auch ein bisschen schwer zu verstehen, allerdings denn an unserem Ort gab es das nicht, diese Diskriminierung im Norden, aber wir hatten natürlich schon ein Verständnis, dass jetzt die Schwarzen endlich die gleichen Rechte haben wollten.
Zurück zum Kirchenchor. Sie behandeln religiöse Themen, religiöse Fragen auch immer wieder in Ihren Büchern und im Zusammenhang mit der Astrophysik, mit Ihrem ursprünglichen Fach. Kann Astrophysik ein religiöses Erlebnis sein?
Physik ist im modernen Sinn eine Beschreibung der Wissenschaft mit mathematischen Formeln. Das muss man immer wieder sehen. Die Physik geht im Grunde mathematisch um mit der Wirklichkeit. Und darauf müssen wir noch zu sprechen kommen, was das bedeutet. Aber das heißt nicht, in der Mathematik, in diesen Gleichungen, da kommt Gott nicht vor. In diesem Sinn ist es keine religiöse Wissenschaft, es ist eine Naturwissenschaft. Und man kommt nicht durch die Physik zur Religion. Das muss von woanders kommen. Also das sind verschiedene Gebiete, verschiedene Wahrnehmungsebenen. Man ist nicht so, dass dort, wo die Physik aufhört, dass dort die Theologie beginnt, die Religion beginnt. Dort, wo die Physik aufhört, das sind diese Gebiete, diese Grenzen, wo wir dann arbeiten, wo wir die Fragen stellen und die Antworten suchen. Da können wir keine religiösen Antworten geben.
Sie betonen auch in Ihrem Buch das geschenkte Universum immer wieder, dass Gott nicht einfach in den Lücken steckt, die man jetzt noch nicht füllen kann mit Mathematik, die aber vielleicht dann auch mal gefüllt werden oder so.
Das sind einfach so Missverständnisse noch aus dem 17., 18. Jahrhundert, dass das so sei. Und das war vielleicht auch eine Erfahrung, die nötig war. Nein, mit Naturwissenschaft findet man Gott nicht. Man findet auch nicht unbedingt andere Vorurteile bestätigt. Man muss halt neutral an die Natur herangehen und sehen, was da rauskommt. Aber dieses Vorgehen ist natürlich ein spezielles Vorgehen. Dieses Vorgehen bedeutet, dass ich nur Beobachtungen auswähle, oder Erfahrungen auswählen, die messbar sind. Aber gerade jetzt die Musikerfahrung, die kann ich ja nicht messen. Natürlich kann ich akustische Wellen, Schallwellen kann ich messen, aber das ist nicht die Musik. Die Musik ist das, was mich trifft, wo ich teilnehme, wo ich mitschwinge, diese Resonanz in mir. Und das ist eben das ist ein Bild natürlich. Diese Erfahrung, das ist nicht physikalisch, das ist eine Wirklichkeit, die ich eben ernst nehme. Auch religiöse Erfahrungen. Nehme ich ernst, aber das sind andere Erfahrungen.
Wo fußt denn Ihre religiöse Erfahrung?
Das sind andere Erlebnisse, das sind persönliche Erlebnisse. Das sind nicht unbedingt überwältigende Erlebnisse, dass jetzt irgendein Dornbusch brennt, sondern das sind Erlebnisse, wo ich das Gefühl habe, jetzt spüre ich, dass ich zu diesem Universum gehöre, es wird mir da etwas gegeben, es ist die Erfahrung der Güte, vielleicht mystische Erfahrungen, aber ich möchte, das ist fast ein zu großes Wort, ich bin sicher kein großartiger Mystiker. Und um diese Erfahrungen wieder auszugraben, beschäftige ich mich, interessiere ich mich für so etwas, mein Interesse geht einfach weiter auf die Naturwissenschaft und es interessiert mich, was die da dabei gedacht haben und ich versuche das auch ein bisschen in moderner Zeit und mit moderner Sprache zu verstehen, was da gemeint ist.
Ein Brennpunkt auch in Ihrem Buch ist immer wieder die Schöpfung und auch die schauen Sie auf diese zwei getrennten, ganz verschiedenartigen Wege an. Eine Urknalltheorie, bei der das Universum schockartig entsteht und demgegenüber eine Schöpfung, Sie nehmen auch auf die biblische Schöpfungsgeschichte Bezug als große Metapher für eine andere Art von Schöpfung. Und in welchem Zusammenhang stellen Sie beide? Sie nennen beide Arten von Entstehung der Welt in Ihrem Buch, aber eben nicht als etwas, was direkte Bezüge zueinander hat, sondern was irgendwo auf zwei Ebenen parallel läuft.
Schöpfung ist nämlich eine andere Erfahrung. Es geht aber nicht um den Urknall, wobei das kann den Urknall natürlich einschließen. Das gehört ja schließlich zum Universum. Sondern es geht um die Erfahrung, dass uns etwas geschenkt ist. Und für mich ist da zentral diese Geschichte von Adam, also diese Schöpfungsgeschichte eigentlich. Da wird also ein Mensch entsteht aus Erde und wird wieder zur Erde. Das ist die Idee, das ist die Biologie, nicht? Er kommt und geht wieder. Aber zwischen diesem Anfang und dem Ende wird ihm etwas geschenkt. Und was da geschenkt wird, das ist das Leben, die Lebenszeit für mich vor allem. Und diese Erfahrung, die habe ich eben selber gemacht mit der Krankheit meiner Frau, die hat eine Diagnose und Lebenszeit von wenigen Monaten noch. Und dann war eben jeder Tag war ein Geschenk. Es ging dann noch mehrere Jahre, aber es war eine geschenkte Zeit. Es war nicht der Normalzustand, dass jedes Mal wieder ein neuer Tag anbricht, sondern da war eben diese Erfahrung des Geschenks. Das ist für mich eigentlich die primäre Schöpfungserfahrung. Und wenn man die Lebenszeit, das Leben, dass ich bin, dass ich da bin, dass ich mir bewusst bin, wenn man das als Geschenk erfährt, dann erfährt man auch als Geschenk, dass andere Wesen existieren, andere Lebewesen, andere Pflanzen, dass die Erde, dass es die Erde gibt, dass es auch ein Universum gibt. Das ist dann eine Deutung, die ich aus der primären Schöpfungserfahrung mache. Also auch die Schöpfung, das Universum ist in diesem Sinn ein Geschenk.
In der Schöpfungsgeschichte heißt es nach der Schöpfung der Welt, der Lebewesen bis auf den Menschen, ja, es braucht noch jemanden, der das Ganze betrachtet. Und das Staunen spielt in Ihren Texten ja auch eine ganz große Rolle. Sind Sie quasi der die Schöpfung einfach auch bestaunt?
Ich glaube, die Erfahrung des Staunens gehört dazu. Das sind eben andere Wahrnehmungen als die des Astrophysikers. Ich staune schon, dass ein Stern steht. Wenn ich mir überlege, wie kompliziert das ist. Und staune eigentlich, dass es Sterne gibt, die gerade ungefähr so wie die Sonne sind. Einige sind vielleicht bis 100 Mal massereicher, andere 100 Mal weniger. Und in diesem Bereich entstehen durch viele Vorgänge, da gibt es also eine Wolke, die sich zusammenzieht, da gibt es den Drehimpuls, der weggeht, Scheiben in den Planeten entstehen, es gibt Röntgenstrahlung, es gibt alles Mögliche. Und dass das funktioniert, ist eigentlich erstaunlich. Natürlich muss man sagen, es gibt auch das Erschrecken. Sterne leben ja nicht ewig, die haben eine gewisse Energie und wenn die Energie aufgebraucht ist, dann müssen wir von einem Sterben sprechen. Also die Sterne vergehen auch wieder, alles was entsteht, vergeht. Es ist nicht nur das Staunen, es ist das gefühlsmäßige Wahrnehmen des Universums, es ist auch das Schrecken über das kalte, endliche Universum. Nicht nur wir haben eine endliche Zeit, auch das Universum, auch die Sonne, die Erde, die sind auch alle endlich in ihrer Zeit.
Am Dasein, am Existieren des Morgensterns hat sich ein Georg Philipp Telemann erfreut. Wir hören jetzt sein Stück Wie schön leucht uns der Morgenstern mit Ludwig Güttler und Friedrich Kirchheim. Thank you. und der Morgenstern mit Ludwig Güttler und Friedrich Kirchheis. Ein Stück von Georg Philipp Telemann war das. Arnold Benz, ich frage mich, ob es in der Astrophysik ab und zu etwas zu lachen gibt. Kannst mir nicht so recht vorstellen, aber gibt's was?
Haben sich jetzt von Astrophysikerinnen und Astrophysiker gemacht und das sind Menschen und die lachen natürlich gerne, so wie jeder Mensch. Ich glaube schon, dass es viel zu lachen gibt, aber wir publizieren das natürlich nicht in den Fachartikeln. Doch, es ist sicher so, dass ich, wenn ich ein populäres Buch schreibe, hat mir meine Frau immer gesagt, da muss es auch etwas zu lachen geben. Es muss in diesen anekdotischen oder persönlichen Beiträgen muss es auch etwas Lustiges geben. Denn wir wollen ja nicht nur die Leute belehren, wir wollen etwas erzählen. Und jeder Erzähler weiß, dass er mit Humor seine Zuhörer am besten an sich binden kann. Wir lachen auch manchmal, vielleicht ist es eine andere Art von Lachen, wenn eine Theorie halt widerlegt wird. Man versucht das etwas zu beobachten, man findet genau das Gegenteil. Das passiert recht häufig, weil die Wirklichkeit so kompliziert ist, dass man das nicht alles voraussagen kann. Und man sagt ja, man beobachtet vor allem, um sich überraschen zu lassen. Und wenn halt eine Theorie jetzt nicht stimmt, dann geht sie halt wach ab. Das gibt aber die Möglichkeit, eine neue zu machen oder die alte zu verbessern und damit wieder neue Beobachtungen zu beantragen oder zu planen. Und in diesem Sinn nehmen wir die Wissenschaft auch nicht immer ganz ernst. Was wir beobachten, das ist spannend, das ist neu. Was wir dazu interpretieren, das müssen wir dauernd wieder neu fassen mit neuen Beobachtungen. Das ist nicht die letzte Wahrheit, aber wir kommen hier immer ein bisschen näher. Und da braucht es eine gewisse Gelassenheit und auch, ja, vielleicht manchmal auch Humor, um darüber wegzukommen.
Haufenweise Theorien, die nicht stimmen oder noch nicht allenfalls, gibt es ja in der Science-Fiction-Literatur und Science-Fiction-Filmen. Kennen Sie diese Sachen, zum Teil unglaublich originelle und witzige Gedankenspielereien, die vielleicht umgekehrt, also sich nicht nur bei Ihnen inspirieren lässt, sondern vielleicht umgekehrt auch Sie mal inspiriert?
Ich habe schon mit einem Theologen zusammen ein Buch geschrieben, das einen Science-Fiction-Rahmen hat, wo also die Wissenschaft und Theologie und das ins Gespräch kommen im Jahr 2021. Und da wird sehr viel ironisiert. Die Leute lachen zwar nicht, aber die Leute, die das geschrieben haben, haben sehr viel zusammen gelacht. Und ich glaube, wenn ich mit Theologen spreche, und da profitiere ich natürlich und lerne meine Theologie, ich habe sie nie studiert, immer nur mit Gesprächen und Essen, Mittagessen gelernt, daraus, aus diesen Gesprächen gibt es sehr viel zu lachen. Das zeigt uns einfach, wie bescheiden wir eigentlich sein müssen mit unseren Theorien. Und wir wissen es schon, dass wir die Wahrheit nicht kennen und höchstens ihr nähern schrittweise.
Wie weit trauen Sie der Science Fiction eine Fantasie zu, die ernst zu nehmen ist?
Das würde ich bezweifeln, dass da viel Fantasie sich realisieren lassen wird. Ich denke nur an meine Jugend zurück, da haben wir damals gedacht, aber Ferien machen wir dann irgendwann mal im Jahr 2010 oder so auf dem Mond. Da wird sicher, wie der Flugverkehr damals zwischen den Kontinenten, wird das einen Flugverkehr zum Mond geben. Und habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, dass ich dann da oben Ferien verbringen werde. Das war eine milde Form von Science Fiction, vielleicht eine Erwartung, aber damals in allen Büchern zu finden, so etwas. Es wird schon nicht alles so realisiert. Aber dass sich das Ganze unheimlich, unsere Technologie und unsere Gesellschaft unheimlich entwickeln werden in den nächsten 100 Jahren, das steht außer Frage. Es wäre spannend zu sehen, wie das geht. Und da ist natürlich die Science Fiction auch eine Projektion, wie das kulturell weitergeht, wie manchmal auch etwas einseitige Projektion von gewissen Ideen
wird. Was ist für Sie gute Science Fiction?
Wenn es mit der Gegenwart etwas zu tun hat, also wenn es einen Bezug hat auf was ich jetzt tue, zum Beispiel ethisch, einen ethischen Bezug, also nicht nur die die kleinen grünen Männchen, die uns überfallen und so, sondern wenn es damit zu tun hat, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Technologie weiterentwickeln.
Haben Sie uns noch eine Theologen-Astrophysiker-Anekdote? Sie haben gesagt, Sie haben manchmal beim Mittagessen zusammen gelacht und beim Buchschreiben auch. Worüber denn?
Ja, ich habe mal einen Theologen im Büro gehabt. Damals, man hat den Hügel nebenan gesehen, den Württelberg. Ich habe mal gesagt, also, wie war jetzt das schon wieder? Da hat doch Jesus gesagt, wenn wir ganz fest glauben, dann wird dieser Hügel sich da über den Zürichsee hinüber verschieben. Wie verstehst du das jetzt? Wie soll ich das verstehen? Und dann hat er ziemlich schlagfertig gesagt, wenn du das betest, dann nimmst du teil an der Schöpfung und dann wird das irgendwann auch so passieren. Und das habe ich sehr lustig gefunden, weil er das zwar so abstrus gesagt hat, aber doch irgendwie verständlich. Man nimmt teil, man muss teilnehmen, sonst passiert nichts. Also man kann nicht einfach sagen, dass Gott, lieber Gott, mach jetzt das, sondern man muss schon auch teilnehmen daran.
Wir kommen zum Schluss zurück zu Schauen, zu einer Andacht und Fast, mit einem weiteren Morgenstern. Diesmal stammt er von Arvo Pärt. Aus seinen 7 Magnificat-Antiphonen hören wir den Morgenstern mit dem Ensemble Polyphonie unter Stephen Layton. Musik von Arvo Pärt war das O Morgenstern aus seinen Magnificat-Antiphonen. Gewünscht hat sich diese Musik Arnold Benz, Astrophysiker an der ETH Zürich und Buchautor. Mit ihm hat sich Sabine Rothach unterhalten in Musik für einen Gast. Arnold Benz' neuestes Buch, das in der Sendung auch erwähnt wurde, heißt Das geschenkte Universum. Es ist im Patmos Verlag erschienen. 13.33 Uhr, der Rest 2, heute am Sonntag in etwas mehr als 10.